Ich freue mich, mal wieder da zu sein. Für mich ist das jetzt wirklich seit vor Corona, also jetzt im dritten Jahr, dass wir mal wieder hier live und in Farbe zusammen sind. Das ist großartig, richtig zu spüren, dass wir hier Gottesdienst feiern. Vielen Dank. Und lieber Rudolf, für deine so warmherzige Einleitung und Vorstellung vorhin, du musst überhaupt nichts ableiten. Marianne reicht völlig aus. Ablesen, was man erst ablesen muss, das ist ja auch überhaupt nicht entscheidend, wirklich nicht. Im Gegenteil, es ehrt mich, dass ich wieder hier sein darf und ihr mich hören mögt und ich gebe mein Bestes. Ich sehe was, was du nicht siehst. Kinderspiel. Eine Farbe genügt und schon geht es los. Man muss raten, was jemand so im Auge hat. Nur eine Farbe gibt Anhaltspunkte. Ich sehe was, was du nicht siehst. Das könnte auch in gewissen Sinn die Überschrift sein über diese Bibelgeschichte, die du schon angedeutet hast. Sarai, damals noch Sarai und nicht Sarah, mit ihrem Mann Abram, schon einige Jahre betagt und sie haben immer noch keine Kinder. Sarai sieht schwarz allmählich. Denn sie fürchtet, dass damit sie aussterben, dass niemand mehr ihnen nachfolgt. Nicht nur das persönliche Ansehen als Frau, keine Kinder zu bekommen, sondern auch als Familie dem Ende eher entgegenzugehen. Das macht ihr Angst. Und deswegen kommt sie wohl auf diese verzweifelte Idee, Abram könne doch mit ihrer Magd, mit Hagar, Kinder zeugen, ein Kind zeugen. Und das würden sie dann als ihr eigenes nehmen. Gesagt, getan, als sie Abraham diesen vielleicht in unseren Augen irrsinnigen Vorschlag macht. Abraham geht also zu Hagar und tatsächlich, sie wird schwanger. Und als die das merkt, dass sie schwanger ist, da heißt es so schön, verliert ihre Herrin an Gewicht in ihren Augen. Sarai denkt noch, vielleicht wird durch sie mein Haus gebaut. Das sagt hier die Frau, vielleicht wird durch sie mein Haus gebaut und kaum ist Hagar schwanger, verliert Sarah an Gewicht in ihren Augen. Alles sicher sehr menschliche Gefühle, denke ich mir, denn sie kriegt Aufwind in ihrer Stellung jetzt auf einmal und weiß, sie hat etwas, das Sarah nicht hat und das macht natürlich was mit ihr, ganz klar. Wenn sich jetzt die ein oder der andere Serienfreund an The Handmaid's Tale erinnert fühlt, dann ist das mit Sicherheit kein Zufall, sondern hier eher die biblische Grundlage für diese Serie. Denn genau darum geht's ja. Herrinnen in einer fiktiven, Science-Fiction-artigen Welt, die selbst unfruchtbar sind, lassen die Männer zu ihren Mägden und die müssen dann die Kinder gebären, ohne dass deren Gefühle in irgendeiner Weise dabei eine Rolle spielen. Zurück aber nun zur Bibelgeschichte. Also Hagar bekommt nun Aufwind, fühlt sich als was Besseres und möchte entsprechend auch gesehen werden. Vermutlich verspricht sie sich ja doch einiges davon und trumpft ordentlich auf. Und dann sieht Sarai erst recht rot. So geht's nun nicht. Also ab zu Abraham, der muss was unternehmen und tu was, Mann. Ja, und wie das manchmal so ist, ausgenommen, der Anwesende sicher ausgenommen, aber der ein oder andere Mann scheut ja dann doch Konflikte und ihm ist das sowieso ganz egal und er sagt, es ist deine Magd, mach, was du willst mit ihr. Das tut sie dann offensichtlich auch und so lange, bis Hagar endgültig genug hat und sich keinen anderen Ausweg mehr weiß, als einfach reißaus zu nehmen. Sie flieht in die Wüste. Klar ist sie da erschöpft irgendwann, landet aber zum Glück an einem Brunnen und wird dort angesprochen, mit Namen angesprochen, von einem ihr fremden Mann, ein Bote Gottes, wie es heißt, ein Engel. Hagar, woher kommst du und wohin gehst du? Gute Fragen. Bevor hier irgendetwas anderes gesagt wird oder auf Deubel komm raus irgendwas überlegt wird, erstmal zuhören. Und dann sehen wir weiter. Vor dem Sehen das Zuhören. Wo soll es denn noch ganz hingehen? Ich höre auch ein bisschen die Frage Jesu darin, die er später stellen wird. Was willst du, was ich für dich tun soll? Von alleine macht er erstmal gar nichts. Und dann aber auch kommt sein Schubs ins Leben zurück, in den Alltag zurück. Der wird Hagar nun nicht erspart. Sie soll wieder zu Sarai und Abram zurückgehen. Auch das finde ich bemerkenswert. Da wird also überhaupt nichts umgangen, sondern in aller Demut soll sie sich einfügen in die Situation, so wie sie nun mal ist. Aber sie bekommt das Versprechen dieses Engels mit: Du wirst groß werden. Du wirst einen Sohn bekommen und aus dem werden Kinder, Kindeskinder und noch weitere Generationen folgen. Ein großes Volk wird daraus werden. Du wirst es schon noch sehen. Gott sieht nämlich, was wir oft nicht sehen, weil der Mensch nun mal nur sieht, was vor Augen ist. Gott aber sieht unser Herz an. Er sieht also, wenn du morgens vor dem Spiegel stehst und dich fragst, na, wird's wohl gehen heute oder dich sogar auch ganz schön findest, mag ja sein. Er sieht auch, wenn du bei Facebook Likes bekommst und die Tollste scheinst oder eben dein Post gerade nicht beachtet wird. Er sieht dich, auch wenn dein Chef achtlos an dir vorbeigeht, spielt für Gott keine Rolle. Und er sieht dich unter Millionen und Abermillionen Menschen, ob du es glaubst oder nicht, genau dich, so wie du bist. Gott sieht unser Herz an. Und wir haben in seinen Augen ein enorm großes Gewicht. Und es hat in seinen Augen auch Gewicht, wie wir die anderen ansehen. Nun mag das bei einem oder anderen vielleicht aber doch auch gewisse ungute Gefühle auslösen. Ich weiß nicht, wie es hier ist, aber Menschen, die zum Beispiel noch in der DDR groß geworden sind, denen wird dabei vielleicht ein bisschen mulmig, wenn sie das hören. Du wirst gesehen, überall, wo du bist. Überwachungsstaat. Aber das ist hier nicht gemeint, natürlich nicht. Kein Big Brother is watching you. Auch keine ungute Erziehungsmoral von wegen der Liebe. Gott sieht alles. Alles Quatsch. Nicht gemeint hier. Gott sieht dich mit seinem vollen, offenen Herzen an. Es geht auch um dieses Sehen des Herzens bei Gott und dann auch bei uns. Du kannst es ja mal ausprobieren. Wenn du an der Kasse bist und auf einmal der Kassiererin in die Augen schaust, musst ja nicht gleich fragen, wo kommst du her, wo gehst du hin, aber vielleicht, na, wie geht's? Oder wenn du klingelst beim Nachbarn und fragst, hast du Zeit? Ich will einfach mal ein bisschen mit dir klönen. Man könnte es ja mal ausprobieren, fragen und zuhören und dann sehen wir weiter. Ich sehe was, was du nicht siehst, sagt Gott. Aber er spielt nicht mit uns. Ihm ist es absolut ernst. Und er spielt erst recht keine Machtspiele mit uns. Das ist überhaupt nicht seine Art. Im Gegenteil. Wenn wir rot sehen oder schwarz, wenn wir blind sind vor Wut oder vor Liebe, wenn wir die Augen verschließen möchten oder am liebsten gleich weglaufen, weil wir es anders nicht aushalten, er sieht uns. Er ist und bleibt ein Gott, der uns sieht. Das ist der Name, den ihm Hagar gegeben hat. Du bist ein Gott, der hinschaut. Das ist ein gutes Vorbild für uns. Einer und eine, die hinschauen. Du bist ein Gott, der uns sieht. Und dieser Gott hat uns im Auge mit schwerem, vollem Gewicht und hütet uns wie seinen eigenen Augapfel. Oder wie es in einem schönen Lied heißt, er ist ein Gott, der uns anschaut. Er ist die Liebe, die uns Würde gibt. Er ist ein Gott, der uns achtet, wie eine Mutter, die liebt. Und wenn du nur ein bisschen davon mitnehmen möchtest, dann schau dich hier einfach um. Ist ein Anfang. Oder ich sehe was, was du wahrscheinlich auch siehst, und das ist gelb und rot. Und wenn ich einen Umriss drumherum malen würde oder es in Gedanken mal tue, sehe ich ein Herz, nämlich hier hinter mir. Um die gelben und roten Farben, wenn sich das mal vorstellen mit so schwarzem oder farbigem Rand drumherum, Ich sehe darin in dieser Form ein Herz und in der Mitte Christus. Und das ist Gottes großes, offenes Herz, mit dem er uns sieht und an dem wir ihm liegen. Amen.